Bibel zur Hand habt, was immer gut ist im Gottesdienst, dann lade ich euch ein, das Johannesevangelium aufzuschlagen, Kapitel 13. Und ich lese die Verse 1 bis 17. Johannes 13, 1 bis 17. Eben haben wir von dem großen Gebot gehört, du sollst den Herrn lieben. Und jetzt geht es sozusagen um die zweite Hälfte, nämlich um Liebe bis zum Äußersten. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und der Apostel oder der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen. Wir sind am Vorabend der Verhaftung von Jesus oder an dem Abend der Verhaftung und Jesus verbringt noch einige Stunden mit seinen Jüngern. Er feiert mit ihnen das letzte Abendmahl. Er erteilt ihnen nochmal vieles mit, was ihm auf dem Herzen liegt. Gerade im Johannesevangelium ist vieles von diesen letzten Reden, Abschiedsreden aufgeschrieben. Und so als wenn der Hinweis noch nötig wäre, für die, die es noch nicht verstanden haben, betont Johannes nochmal, wie sehr Jesus seine Jünger liebt. Na, gute Nachricht heißt es, er brachte den letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Oder hier bei Luther, er liebte sie bis ans Ende. Es war nicht so ein Aufflackern, diese Liebe. Mal ein Hermann von Feen hat irgendwann gesungen, ich habe ein zärtliches Gefühl oder so, sondern er liebte sie bis zum Ende. Es ist Liebe bis zum Äußersten. Und mit derselben Liebe liebt Jesus heute, begegnet Jesus uns heute, liebt Jesus dich heute. Mit einer Liebe bis zum Äußersten. Und das ist, ich habe heute mal 6 Punkte, aber die sind kurz. Es ist eine allmächtige Liebe, es ist eine überwindende Liebe, es ist eine grenzenlose Liebe, Es ist eine aktive Liebe. Es ist eine reinigende Liebe. Und es ist eine bewegende Liebe. Also eine allmächtige Liebe. Jesus war selbstbewusst. Er war sich bewusst, wer er war. In Vers 3 heißt es, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Jesus war sich sehr im Klaren darüber, wer er war. Er wusste um seine Größe. Er wusste, dass er Gott selbst war, der ins Fleisch gekommen ist. Er wusste um seine Herrlichkeit. Und der Dienst, den er hier an seinen Jüngern tut, das ist nicht ein Ausdruck von Minderwertigkeitsgefühlen. Nach dem Motto, ich bin eben zu nichts anderem zu gebrauchen. Im Gegenteil, Jesus tut diesen Dienst im Bewusstsein seiner eigenen Macht und Herrlichkeit. Er weiß ganz genau, wer er ist. Der Schöpfer des Universums. Er ist der demütige Diener. Die Hände, in die Gott, der Vater, ihm alles gegeben hat, das sind die Hände, die jetzt die Waschschüssel und das Handtuch greifen. Und da bereitet sich dieses noch größere Wunder vor. Die Hände, die die Planeten geformt haben, das sind die Hände, die von Nägeln durchbohrt werden. In wenigen Stunden. Hier wäscht nicht einfach ein Freund dem Freund die Füße nach dem Motto, ein Fuß wäscht den anderen oder so, sondern Gott selbst ist hier am Werk. Gott selbst ist hier am Werk. Er kommt uns so nah. Er macht sich selbst so niedrig. Er kennt den Dreck unter deinen Fußnägeln. Er kennt jeden Winkel, jeden Abgrund deiner Seele. Und er kommt nicht um zu richten, sondern um aufzurichten. Er kommt als der liebende Gott zu dir. Er will sich um dich kümmern. Seine Liebe ist eine allmächtige Liebe. Und seine Liebe ist eine überwindende Liebe. Also Jesus zeigt seinen Jüngern seine Liebe und Zuwendung in lauter Demut. Und es ist interessant, genau zwei werden in dieser Geschichte namentlich genannt. Es waren 12 am Tisch. Er hat allen die Füße gewaschen. 2 werden genannt. 2-mal Simon. Simon Judas Iskariot und Simon Petrus. Ausgerechnet diese beiden. Jesus wusste, das wird hier sehr deutlich gesagt, dass Judas ihn verraten, verkaufen, ans Messer liefern würde. Nicht für eine Sekunde hat Judas Jesus überrascht. Er wusste, was kommt. Und am Ende von Kapitel 13 sagt Jesus zum Petrus, du wirst mich verleugnen. Und Petrus kann es nicht fassen. Und wenige Stunden später ist dieses kleine Mädchen, was ihm sagt, du gehörst doch auch zu Jesus. Und Petrus, ein Bär von einem Mann, sagt, was willst du von mir? Ich kenne den nicht. Und er verflucht sich selbst. Jesus geht mit seiner Liebe bis zum Äußersten. Er verschenkt seine Liebe. Wir sind manchmal sehr aufmerksam, wer unsere Liebe verdient, wer unsere Zuwendung verdient. Wenn ich dem jetzt 2 Euro gebe, der versäuft das doch nur. Für 2 Euro kommt er auch nicht weit, aber wir sind manchmal sehr vorsichtig, wem wir was schenken. Jesus verschenkt seine Liebe an den Verräter, an den Feigling, an den Versager, an dich und an mich in unserer Unmöglichkeit, in unserer Selbstbezogenheit. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, einen herzlichen Glückwunsch, Gott. Jesus schenkt dir seine Liebe auch in deinem Selbstbetrug. Seine Liebe überwindet und seine Liebe kann nicht durch das Böse ausgelöscht werden. Dieses Licht wird nicht durch das Dunkel überwunden, sondern es überwindet die Finsternis. Diese Liebe kann nicht durch deine Sünde ausgelöscht werden. Sie kann nicht durch deine Zweifel neutralisiert werden. Diese Liebe steht fest und die Einladung gilt. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit dieser Einladung um? Ich glaube, Petrus und Judas, ja, die Säule der Gemeinde, der die Schlüssel hat, der erste Papst nach Vorstellung mancher Christen und der Inbegriff des Verräters, die sind sich viel ähnlicher, als wir das denken. Die sind so dicht beieinander. Der Unterschied liegt darin, wie sie handeln, wie sie reagieren auf ihr Versagen hin und auf die Einladung von Jesus hin. Petrus sieht sein Versagen und er flieht hin zu Jesus. Und am Ende sagt er, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und zerbrochen kommt er zu Jesus, aber er kommt zu Jesus und Jesus richtet ihn wieder auf. Und Judas sieht sein Versagen und er verzweifelt. Und er flieht in den Selbstmord. Er nimmt sich den Strick. Er kann oder er will nicht mehr glauben, dass das Angebot von Jesu Liebe ihm gilt. Oder er ist zu stolz, um es anzunehmen. Oder er will sich nicht schenken lassen. Ja, was es auch ist. Und er bleibt auf ewig getrennt von dieser Liebe. Aber die Liebe steht. Die Liebe steht. Die Liebe ist eine überwindende Liebe. Was blockiert dich? Was trennt dich von Gott? Was hält dich auf? Ist Schuld, sind es Verletzungen, sind es Zweifel? Jesus mit seiner Liebe will diese Hindernisse überwinden. Er will da hineinkommen. Er will die Blockaden auflösen. Und er sagt, auch dafür bin ich am Kreuz gestorben. Nun lass dich doch beschenken von meiner Liebe. Jesu Liebe ist eine grenzenlose Liebe. Sie überwindet das Böse, sie überwindet die Schwachheit und sie überwindet auch alle sozialen Grenzen. Füße waschen. Wir haben da keine Vorstellung mehr, was das, weil wir finden das höchstens vielleicht ein bisschen peinlich, wenn jemand die eingewachsenen Fußnägel sieht oder was weiß ich. Die Leute sind damals in Sandalen gegangen. Die Straßen waren nicht asphaltiert. Und Füße waschen war die letzte Sklavenarbeit. Manche haben gesagt, nur nicht-jüdische Sklaven sollten diese Arbeit leisten. Also Juden haben das natürlich gesagt. Und dass es war vielleicht noch vorstellbar, dass ein Rabbi die Füße gewaschen bekommt von seinen Schülern. Als ein Ausdruck der äußersten Erniedrigung dieser Schüler und Unterwerfung. Aber dass ein Rabbi, ein jüdischer Lehrer, seinen Schülern die Füße wäscht. Unfassbar. Hier wäscht der Meister die Füße der Schüler. Der allmächtige Gott wäscht die Füße schwacher Menschen. Und Jesus begründet eine neue Gemeinschaft, in der niemand ausgeschlossen wird von seiner Liebe. Ganz egal, ob arm oder reich, egal wo er herkommt. Ob gebildet oder kriminell oder gesund oder alt oder erfolgreich oder arbeitslos, ob Mann oder Frau. Jesus liebt uns, Jesus liebt dich mit einer grenzenlosen Liebe. Und es ist mein Gebet, dass wir immer mehr eine Gemeinschaft sind hier, die genau diese grenzenlose Liebe widerspiegelt. Und niemand das Gefühl hat, ja, ich komme aus dem falschen Land oder ich habe die falsche Geschichte in meinem Leben, sondern wo jeder angenommen ist von einer grenzenlosen Liebe. Jesu Liebe ist auch eine aktive Liebe. Es ist faszinierend und erschreckend und dann überführt es mich selbst, wenn wir uns die Jünger anschauen. Da sind sie mit Jesus unterwegs, erleben die größten Wunder und einen Moment später sind sie wieder in kleinlichen Streitigkeiten. Und dann denken wir, wie konnten die Jünger damals nur solche komischen Gedanken haben? Wenn wir damals da gewesen wären. Also, direkt nach dieser Episode, nach dem Abendmahl, berichtet das Lukas-Evangelium. Da sitzen sie noch bei Tisch. Jesus hat gerade gesagt, einer von euch wird mich verraten. Und dann fangen sie an, ja, wer ist es denn, ich oder du? Und dann diskutieren sie drüber, wer denn der Größte ist unter ihnen. Direkt nach dieser Fußwaschung, direkt nach diesem Abendmahl. Und man denkt, haben sie es immer noch nicht begriffen. Da ist Rivalität, da ist eine Sorge um den eigenen Posten, da ist ein Lauern auf den anderen. Hast du gesehen, der Johannes durfte im Boot schon wieder neben Jesus sitzen? Und was weiß ich, ja? In diesem Obergemach, wo sie das Mahl gefeiert haben, da gab es keine Diener. Da gab es keine Sklaven. Das war ein Selbstversorgerhaus. Ja, wo willst du, dass wir das Passahlamm bereiten, haben die Jünger gefragt. Da gab es kein Personal. Und wahrscheinlich war dieses Treffen auch bewusst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil schon klar war, sie wollen Jesus ans Leder. Es gab niemand, der den Gästen die Füße gewaschen hat. Die Jünger haben sich mit schmutzigen Füßen an den Tisch gesetzt oder eher gelegt. Ja, die haben ja so seitlich gelegen, das heißt, die Füße waren dann immer relativ dicht am Nebenmann. Und keiner von den Zwölfen, keiner kam auf die Idee, den anderen die Füße zu waschen. Oder die Initiative zu ergreifen, immer zwei gegenseitig oder so. Dann hätte man das ja irgendwie auflösen können, ja. Entweder war es Gedankenlosigkeit oder es war Angst vor Statusverlust. Wenn ich jetzt hier anfange, ihr kennt das, ne? Das ist ja so in Gemeinden auch oder auch bei der Arbeit. Wenn du einmal die Kaffeemaschine sauber machst im Büro, ja, dann gewöhnen sich die anderen ganz schnell dran. Und dann hast du irgendwann den Job geerbt. Und dann trinkst du lieber den ranzigen, siffigen Kaffee, als dass du dich herablässt, diese Kaffeemaschine sauber zu machen. Und ich stell mir vor, dass Jesus, der war die ganze Zeit dabei, dass er sich das anschaut. Wie vielleicht Jakobus sich seine eigenen Füße anguckt und die von Philippus und dann kurz nachdenkt und dann sich schnell als Erster hinsetzt oder so. Vielleicht hat Jesus gewartet, ob sich doch einer erbarmt. Und schließlich steht der Meister selbst auf, greift zur Wasserschüssel, zieht sein Obergewand aus und bindet sich dieses Handtuch um. Was für ein Schreck. Ich will euch vorstellen, dass plötzlich alle auf den Füßen waren? Und Jesus, so war das doch nicht gedacht. Ich musste immer an eine Grillfeier in meinem Studium denken. Wir hatten an einen alten Missionsprofessor, Professor Karsdorf, der war damals war er uralt, war eigentlich schon im Ruhestand und hat dann die Missionswissenschaft in Gießen noch aufgebaut, war Mennonit, in Sibirien geboren, in Brasilien aufgewachsen, mit 14 hat er Schreiben und Lesen gelernt und dann inzwischen hatte er 2 Doktortitel und Professor an 3 Hochschulen und alle großen Namen in der Theologie und der Missionswissenschaft kannte er persönlich und der hat mir seinen letzten Brief vom Sterbebett geschrieben und so weiter. So voller Geschichten war er. Wir haben ihn verehrt. Und wir saßen zusammen, war so Semesterabschlussgrillen und dann kam die unvermeidliche Ansage, wir brauchen noch 3-4 Leute, die helfen, hier mit aufzuräumen. Peinliches Schweigen, also lauter Theologen, ja, Diener des Herrn und so weiter. Peinliches Schweigen, alle denken an ihre Prüfungen oder an ihre Freundin oder was weiß ich. Keiner rührt sich. Ich auch nicht übrigens. Irgendwann meldet sich Hans Karsdorf. Ihr hättet mal sehen sollen, wie schnell plötzlich da 5, 6, 7 Freiwillige da waren. Puh. Jesus macht sich selbst auf. Und er tut das nicht, um seinen Jüngern eins auszuwischen. Er tut das nicht, um zu manipulieren. So nach dem Motto, dann geht eben eure alte Mutter selbst in den Keller. Kennt ihr das? Das ist, ja, wo wir schon bei Bekenntnissen sind. Meine Mutter hat die Eigenschaft immer, so irgendwelche Aufforderungen immer begründen, sie meinte immer, sie musste das argumentativ noch begründen. Anstatt dass sie einfach sagt, mach mal bitte, sagt sie, geh mal in den Keller, du hast die jüngeren Beine. Und da, also ich war wirklich jünger, muss ich dazu sagen, konnte ich es nicht auf mir sitzen lassen. Muss ich sagen, Mutti, sonst sagst du immer, das Alte muss zuerst weg. Aber auch da ist Vergebung in unserer Familie. Also, Jesus macht es hier nicht, um seine Jünger zu manipulieren, um ihnen schlechtes Gewissen einzureden. um sie zu beschämen. Sondern er meint es ernst. Er meint es ernst, dass er ihnen die Füße wäscht. Er meint es ernst, dass er uns den Weg der Liebe weist. Und dabei gibt er seinen Jüngern damals und seinen Jüngern heute diese doppelte Lektion. Wir lernen noch mehr davon, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und wir lernen, was das für eine Gemeinschaft ist, in die er uns hineinruft. Wo es diese Spielchen mit Status und mit wer kommt zuerst nicht mehr geben soll. Und ihr könnt selbst für den Teil der Kirchengeschichte sein es die letzten 5 oder 10 Jahre beurteilen, wie gut das funktioniert hat im Allgemeinen. Aber bei Jesus ist immer wieder Umkehr und Neuanfang möglich. Da, wo wir in diese Spielchen hineingeraten sind, können wir wieder aussteigen. Und da soll niemand gucken, ob der andere vielleicht in diesem Statusdenken ist, sondern da soll jeder sein eigenes Herz befragen. Jesu Liebe ist eine reinigende Liebe. Da sind wir jetzt schon angekommen eigentlich. Und das Gespräch mit Petrus macht sehr deutlich, bei der Reinigung geht es um mehr als den Staub der Straße. Es geht um den Schmutz auf unserer Seele, um die Schuld, die uns von Gott trennt. Und Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Du musst dich, wenn du zu Jesus kommen willst, musst dich von ihm reinigen lassen. Ja, du kannst Jesus gut finden, traditionelle Werte bevorzugen oder ein christliches Menschenbild oder ihn sogar als Vorbild angeben in irgendwelchen Umfragen. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Leute sagen, Mutter Teresa ist ihr Vorbild und wie wenige Leute nach Kalkutta fahren und wirklich den Ärmsten dienen. Also man kann ja sagen, der ist mein Vorbild, aber die Frage ist, welche Wege gehst du dann? Also, du kannst Jesus gut finden, aber das bringt dich nicht weiter, wenn du dich nicht waschen lässt von Jesus. Und viele Menschen sagen, niemals sollst du mir die Füße waschen. Petrus hat sich wahrscheinlich geschämt. Er fand, glaube ich, manchmal, dass Jesus sehr peinlich war und dass man Jesus so ein bisschen vor sich selbst schützen musste. Ja, du willst ans Kreuz gehen, bist so verrückt geworden, Jesus. Vielleicht sagst du im tiefsten, ja, du willst nicht, dass jemand deinen Dreck sieht. Und sei es Jesus. Vielleicht hast du gelernt, dass du damit und glaubst, dass du damit alleine klarkommen musst. Du willst niemand anders damit belasten, dass jemand für dich stirbt. Das hätte ich mir aber so nicht gewünscht. Das hätte doch nicht sein müssen. Und dann jemand, der so viel besser ist als ich. Und dann verschämt weist du dieses Angebot zurück. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und die Frage ist, wie weit lässt du Jesus an deinen Dreck heran? Er kennt ihn sowieso schon übrigens. Er wird nicht überrascht sein. Ja, mein Vater ist ja Arzt, der erzählt, dann sagt er, klagt ein Patient über irgendwelche Fußschmerzen und sagt, ja, ziehen Sie mal die Schuhe und die Strümpfe aus. Ach, Herr Doktor, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Jesus wird nicht überrascht sein, ja. Also Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Er schenkt Vergebung, heißt das. Und aus der Vergebung wächst Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Weg zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der einzige Weg. Da, wo die Vergebung nicht klar ist, da ist gar nichts klar. Und wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Aber Jesus macht dabei eine ganz bemerkenswerte Unterscheidung. Etwas seltsam vielleicht beim ersten Lesen. Vers 10, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Also was jetzt? Ja, ganz rein, dann wieso dann noch Füße waschen? Wie ist das zu verstehen? Ihr müsst euch das vorstellen, wenn man damals zu einer Feier gegangen ist, hat man zu Hause vorher gebadet. Ja, ist immer noch eine gute Idee. Vor allem bei den Temperaturen. Und im Haus des Gastgebers mussten dann nur noch mal die Füße gewaschen werden, wegen des Straßendrecks. Also du hattest ja vorher gebadet, aber die Füße waren halt wieder dreckig gewesen auf dem Weg. Und Jesus sagt, ihr, die ihr zu mir gehört, ihr seid rein. Ihr habt schon gebadet. Wer sein Leben in Jesu Hände legt, wer Vergebung erfährt, der ist aus Jesu Sicht ein für alle Mal rein. Paulus spricht dann mal vom Bad der Wiedergeburt. Und das spielt natürlich an auf das Bad der Taufe. Wo du sagst, Jesus, ich will zu dir gehören, vergib mir meine Schuld. Und Jesus sagt, du gehörst jetzt zu mir und du bist rein. Und deshalb beschreibt Paulus die Christen in den Briefen immer wieder als Heilige. Das ist nicht, weil die alles richtig machen und nie sündigen, sondern weil Jesus Ja gesagt hat, weil Jesus seinen Stempel auf dein Leben gedrückt hat, gesagt hast, du gehörst zu mir und du bist rein, weil du zu mir gehörst. Also du kannst mit deinem ganzen Leben, mit allem, was war, mit allem, was ist, zu Jesus kommen und Jesus sagt nicht, super, alles in Ordnung. Er sagt aber auch nicht, dich will ich nicht, dich schicke ich weg, sondern er sagt, alles, was kaputt ist, alles, was Gott nicht gefällt, das habe ich alles getragen und ich will Wiederherstellung schenken in deinem Leben. Ich will Heilung geben, ich will neue Gewohnheiten geben, da wo du zerstörerische Gewohnheiten hast. Und die Strafe, die Gott über diese Schuld verhängt hat, auch die habe ich getragen am Kreuz. Also lass mich dein Leben reinmachen. Du kannst in Gemeinschaft mit Gott leben. Dafür bist du geschaffen. Dann bist du rein, dann gehörst du zu ihm. Das ist das Bild der Taufe. Das alte Leben ist begraben, das neue Leben ist auferweckt. Und wenn du an diesem Punkt stehst, dann lade ich dich ein, auch zur Taufe. Wir haben noch Sommer, also wir können ziemlich kurzfristig noch einen Taufgottesdienst ansetzen. Wenn du sagst, ja, das habe ich bisher immer aufgeschoben oder jetzt will ich ganz zu Jesus gehören, dann sprich mich gerne an. So, wie geht es denn dann weiter? Es gab in der ersten Zeit nach den Aposteln Christen, die gedacht haben, wenn du nach der Taufe nochmal sündigst, dann hast du verloren. Dann gibt es nicht nochmal Vergebung. Es gibt ein paar Verse in der Bibel, die man, wenn man möchte, so deuten kann. Und dann haben viele Leute sich erst auf dem Sterbebett taufen lassen. Nach dem Motto, sicher ist sicher, dann kann hinterher nichts mehr passieren. Man muss dann halt nur den Zeitpunkt auch rechtzeitig mitkriegen. Aber das war ein Irrtum, dass sie gedacht haben, danach gibt's keine Vergebung mehr. Dann darf ich nie mehr, na, du darfst nicht, aber da gibt's nie wieder Vergebung für mich. Wenn du nach deiner Wiedergeburt, nachdem du gereinigt worden bist, wieder sündigst, dann wird damit diese Gemeinschaft mit Gott nicht zerstört. Ja, sie wird schon getrübt. Ist davon die Rede, dass wir den Heiligen Geist betrüben oder dämpfen können? Jesus sagt, Jesus ist traurig, dass wir nicht in seinen Wegen sind, aber er lässt uns nicht fallen wie eine heiße Kartoffel, sondern er macht uns wieder Umkehr möglich. Und das ist dieses Füßewaschen, dass wir immer wieder neu auch Reinigung empfangen können. Wir müssen uns nicht immer wieder neu taufen lassen. Wir können sagen, Herr, du hast gesehen, was gestern war oder heute Morgen, wie ich je zornig war oder wie ich lieblos war oder wie ich diese Gedanken in meinem Herzen hatte, die nicht von dir sind. Vergib mir. Und er wird gerne immer wieder vergeben. Und das ist auch Raum hier am Abendmahl, dass wir haben das nicht so als Teil der Liturgie, die Buße, aber oder die Beichte, aber lass das ein Raum sein, wo du hörst, gibt's da Dinge, die zwischen mir und Gott stehen, wo du sie bekennen kannst in der Stille und Gott vergibt dir. Tägliches Füßewaschen oder so oft wie nötig. Eine reinigende Liebe und schließlich seine Liebe ist eine bewegende Liebe. Hier bleibt es nicht bei der Reinigungsaktion für den Einzelnen. Denn Jesus spricht am Ende die Gemeinschaft der Jünger an. Ich lese nochmal ab Vers 13. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Die Liebe, die er uns geschenkt hat, und nichts anderes als diese Liebe, soll uns bewegen, einander so zu lieben, bereit zu sein, uns herabzulassen, uns die Hände schmutzig zu machen im Dienst für den anderen, Manche Gemeinden haben das sogar so wie ein Sakrament, die Fußwaschung im Gottesdienst. Das haben wir so nicht. Aber es geht ja um das im Alltag. Dass wir einander ganz praktisch unter die Arme greifen, dass wir ein offenes Ohr und Zeit mitbringen. Dass wir aus dieser Liebe heraus auch Dinge ansprechen, die nicht sauber sind. Sagen, du, ich glaube, kann das sein, dass da was in deinem Leben ist, was vor Gott nicht in Ordnung ist. Und dass dann der andere nicht sagt, das geht dich gar nichts an, das ist meine Privatangelegenheit. Und sagt, ja, kann sein, lass uns schauen oder danke, aber ich glaube, du irrst dich. Haben wir die Freiheit, das anzunehmen oder nicht. Aber dass wir so aufeinander Acht geben. Und dass wir einander anbieten, mitzugehen, Hilfe zu leisten. Sagen, ja, Herr, segne dich und dann geh wieder deiner Wege. Sondern ich gehe auch ein Stück mit. Also, Leute, die sagen, was alles dreckig ist, ja, die gibt's genug. Was gebraucht wird, sind Leute, die helfen, sauber zu machen. In dieser reinigen Liebe, in dieser aktiven Liebe. Und vielleicht sagst du, ja, diese Geschichte kenne ich schon und das weiß ich ja. Und dann sagt Jesus dir Vers 17 zu, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.